Schule im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Folge, Folge 222. Und ich spreche mit Professor Dr. Sebastian Barsch. Mit ihm habe ich schon gesprochen, und zwar ging es um die Erinnerungskultur. Und heute sprechen wir über Diversität. Herr Professor Barsch, schön, dass Sie heute mein Gast sind. Bitte stellen Sie sich doch selbst vor.
Ja, Sebastian Barsch, mein Name. Ich bin von Hause aus Förderschullehrer, habe 8 Jahre an verschiedenen Förderschulen gearbeitet, bevor ich dann über eine Abordnung an die Universität Köln, da erst ans Historische Institut und dann ans Zentrum für Lehrerinnenbildung gekommen bin. Die letzten 6 Jahre oder 6,5 vielmehr, jetzt schon fast etwas länger her, war ich in Kiel Professor für Geschichtsdidaktik und bin seit Oktober 2022 in Köln auch Geschichtsdidaktiker.
Ja, wir sprechen heute über Diversität. Fangen wir mal ganz vorne an. Was bedeutet Diversität?
Ja, ich denke, dass Diversität vor allem erstmal eine wertneutrale Zustandsbeschreibung unserer Gesellschaft bedeutet. Also wenn ich schaue, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist, sehe ich verschiedene Individuen, verschiedene Subjekte, die alle sehr, sehr unterschiedlich sind. Trotz auch manchmal dem Versuch, homogene Gruppen zu bilden. Aber wenn wir da wissenschaftlich drauf schauen, typisch war früher mal so ein Beispiel, wir haben eine Gymnasialklasse, wir haben eine Realschulklasse, wir haben eine Hauptschulklasse, und es wurde davon ausgegangen, dass da irgendwo eine Homogenität geschaffen wurde. Das lässt sich ja schon lange eigentlich widerlegen, dass diese Homogenität in solchen Kategorien auch ja wirklich trennscharf herzustellen ist. Von daher, Diversität bedeutet für mich erstmal eine Zustandsbeschreibung menschlicher Gesellschaften, die verschiedene Subjekte mit verschiedenen Erfahrungen, Wissensbeständen, Bedürfnisse in den Mittelpunkt rückt.
Okay, und jetzt kommen wir zur Schule. Was bedeutet das denn für mich als Lehrkraft?
Ja, und das, würde ich sagen, bedeutet genau das Gleiche, dass die Gesellschaft sich natürlich auch im Klassenzimmer in irgendeiner Form widerspiegelt und auch dort nicht Schülerinnen und Schüler sitzen, die alle gleiche Interessen haben, gleiche Voraussetzungen, sondern Diversität für den Klassenraum bedeutet für mich so etwas wie, Geschichtsdidaktik heißt das, gibt es auch in anderen Fächern, die Subjektorientierung ernst zu nehmen, also die lernenden Subjekte in den Mittelpunkt zu rücken und zu sehen, dass das, was ich plane, was im Unterricht passiert, idealerweise verschiedene Interessen berücksichtigt und auch mit aufnimmt.
Also dass die Interessen einerseits, aber wenn wir Unterricht planen in der Realschule Plus, versuchen wir jedes einzelne Kind anzuschauen. Und das betrifft ja die Interessen, aber auch ganz viele andere Faktoren, die Diversität dann ausmachen. Also wie agiere ich als professionelle Lehrkraft, wenn ich Diversität in den Blick rücke? In der Planung und in der Durchführung.
Ja, in der Planung, also was ein ganz relevanter Teil ist, ist bei der Planung erstmal sowas wie diagnostische Phasen auch sehr stark in den Blick zu nehmen. Als ich selbst Lehrer geworden bin, ich habe sonderpädagogischen Hintergrund, da war immer Diagnostik so ein Aspekt, der aber sehr stark auf die, sagen wir mal, sonderpädagogischen Förderschwerpunkte ausging. Jetzt lehre ich Geschichtsdidaktik für angehende Lehrkräfte, und da hat Diagnostik tatsächlich auch so eine Art fachbezogene Aspekt, also dass ich schaue, wie finde ich eigentlich heraus, unabhängig von Leistungssituationen, welche Fähigkeiten und Kenntnisse und Interessen die einzelnen Schülerinnen und Schüler in meiner Klasse, in meiner jeweiligen Lerngruppe habe. Das heißt, so ein ganz großer Punkt aus meiner Perspektive ist die stärkere Konzeptionierung von Diagnostik und auch von Lernausgangsdiagnostik, unabhängig von Leistungsdiagnostik. Und ich glaube, da könnte in Schulen, aber auch in Universitäten, also in allen Bildungseinrichtungen noch eine ganze Menge passieren, dass dieser Blick darauf, dass es eigentlich unterschiedliche Formen von Aufgaben zum Beispiel gibt, dass dieser Blick noch stärker geschärft wird und ich auch als Lehrkraft, die ich auch an der Hochschule bin, nicht immer gleich den Leistungsgedanken im Hintergrund habe, sondern erstmal schaue, was finde ich denn da eigentlich vor und wie kann ich mit meinen Aufgaben herausfinden, wen ich da vor mir sitzen habe.
Ja, tatsächlich ist das genau das, was wir auch denken. Natürlich, es geht nicht immer um die Leistung, aber wenn wir jetzt über Diagnostik sprechen, Leistung kann ich ja gut diagnostizieren. Ich schreibe eine Ü, weiß, okay, der hat da Stärken und der da oder Schwächen. Ja, wie diagnostiziere ich denn andere Items von Diversität oder Heterogenität?
Ja, jetzt mache ich das Beispiel tatsächlich aus dem Geschichtsunterricht und wir haben da viel auch mit, sagen wir mal, Geschichtsbildern zu tun. Das heißt, Menschen kommen mit vorgefertigten Geschichtsbildern oder Werturteilen in den Unterricht und da lässt sich tatsächlich erstmal diagnostizieren, zum Beispiel, habe ich einen nach wie vor vielleicht kolonialistischen Blick auf bestimmte historische Sachverhalte. Es gibt so ein typisches oder ein schönes Beispiel, sagen wir mal so. Das ist ein Diagnostikmaterial, was in Österreich entwickelt wurde, was mit den alten Tim und Struppi-Comics arbeitet. Und da werden einfach ein paar Szenen aus diesen Comics vorgestellt und eine Diagnoseaufgabe besteht darin, tatsächlich erstmal zu beschreiben, wie die Machtverhältnisse zwischen den verschiedenen Personen irgendwie da in den Bildern zu finden sind oder wie da ja, die Dynamiken zwischen Kolonialisierten und Kolonialisten aufgebaut ist. Und das sind erstmal sehr spannende, offene Aufgaben, wo durchaus auch mit Essays gearbeitet werden kann, wo ich als Lehrkraft dann aber hinterher sehe, ja, fällt einer Person sowas wie Machtgefälle überhaupt auf, fallen einem bestimmte auch stereotype Darstellungen auf. Und dann darauf gezielt meinen Unterricht aufzubauen, der so etwas wie kolonialistische Quellen in den Mittelpunkt rückt, um zu zeigen, wie auch sowas wie Stereotype gegenüber kolonisierten Ländern geschaffen wurden. Also ich glaube, da gibt es schon viele Verfahren, die jetzt unabhängig von ja, klassischen Aufgaben, wo es ein richtig oder ein falsch gibt, am Schluss rausgeben kann, nämlich Aufgaben, wo ich eigentlich erstmal nur herausfinden möchte, was ist die Vorstellungswelt? Also welche Konzepte haben die Personen? Für jüngere Schülerinnen und Schüler kann das zum Beispiel auch tatsächlich mal bei Geschichte, da kenne ich mich am besten aus, ja, Bilder malen sein. Wie stellst du dir einen mittelalterlichen König vor? Und kommt dann irgendwie ein ja, klassischer König, den man so aus bestimmten Filmen kennt, oder kommt ein frühneuzeitlicher König? Kommen vielleicht bestimmte Insignien, an denen ich erkennen kann, da ist ein bestimmtes Verständnis von Geschichte vielleicht vorhanden oder nicht? Und das gibt mir einen Hinweis darauf zu sehen, ja, wie müsste ich denn meinen Unterricht gestalten, um das, was ich als ja, Alltagsvorstellung vielleicht in solchen Diagnoseaufgaben feststelle, aus solchen Alltagsvorstellungen wissenschaftsförmigere machen zu können?
Weitere Facetten wären dann vielleicht auch Interesse an gewissen
Ja.
Themen oder kein Interesse. Und es ist ja total sinnvoll, das von den Schülerinnen und Schülern abzurufen und zu wissen, um dann auch schlussendlich interessanten Unterricht zu machen. Oder ist es nicht so?
Absolut. Das Spannende bei Interesse ist ja auch, dass letztendlich je nach Lehrplan, also wenn wir nicht so einen ganz festen Lehrplan haben, ergeben die meisten Lehrpläne ja mittlerweile in fast allen Bundesländern eine gewisse Offenheit, wie ich mit bestimmten Konzepten oder sagen wir mal Querschnittsthemen umgehe. Und das Spannende natürlich auch Interessen bei Schülerinnen und Schülern erstmal abzufragen, ist, dass ich ja tatsächlich das als wunderbaren Ausgangspunkt für die Konzeption von forschend entdeckten Lernszenarien gestalten kann. Also Interessen erfragen, was möchtest du herausfinden, was findest du daran interessant? Und der nächste Schritt, wie können wir gemeinsam herausfinden, was du denn herausfinden möchtest überhaupt? Also tatsächlich das als ja, Initiation eines Lernprozesses zu nutzen. Und ich glaube, dass auch dann Schülerinnen und Schüler sich ja, viel stärker oder viel ernster genommen fühlen, wenn es oder wenn das, was Sie als Interesse äußern, auch tatsächlich in Unterricht umgebaut wird.
Sie haben jetzt oder wir haben jetzt darüber gesprochen, wie die Lehrkraft Diversität wahrnimmt und in Unterrichtsplanung oder Durchführung einsetzt. Aber es ist ja auch sinnvoll, dass die Schülerinnen und Schüler selbst Diversität erfahren und kennenlernen im Kontext ihrer Klasse. Wie kann ich das denn fördern?
Ja, auch das, ich bleib immer noch beim Fach Geschichte, weil ja, da gibt es, glaube ich, auch viele, viele Möglichkeiten. Also ein Grundprinzip von Geschichte oder Geschichtsunterricht ist Multiperspektivität und Kontroversität. Und sowas kann man wunderbar auch im Klassenraum selbst durchführen. Sei es, ich erinnere vielleicht an die Folge, die wir schon mal zusammen hatten, Erinnerungskultur. Sei es, dass wir in der Klasse vielleicht eine Ausstellung zu einem bestimmten erinnerungskulturellen Gegenstand in unserer Region und so weiter machen, dann kann es ja durchaus sein, dass diese verschiedenen Perspektiven, diese verschiedenen Interessen und die verschiedenen Deutungen, die die einzelnen Schülerinnen und Schüler in der Klasse haben, auch gleichzeitig in die Ausstellung eingehen, ohne dass da ein Kompromiss immer gefunden werden muss, sondern dass es durchaus auch die Kontroversität in der Ausstellung mit dargestellt werden kann. Und vielleicht ein anderer Aspekt. Jetzt habe ich gerade gesagt, dass nicht immer ja, Kompromisse gefunden werden können. Es kann natürlich auch den anderen Weg geben, dass ja, zum Beispiel bei der Illustration eines historischen Ereignisses in der Klasse tatsächlich das Ziel darin besteht, zu sagen, wir finden eine Erzählung, wie wir das darstellen, die alle unsere Interessen berücksichtigt. Wir haben das mal in so einem kleinen Forschungsprojekt im Rahmen eines inklusiven Geschichtsunterrichts ausprobiert, wo wir Menschen mit Lernschwierigkeiten und ja, Schülerinnen ohne Lernschwierigkeiten, also mit intellektuellen Beeinträchtigungen und ohne, zusammengebracht haben, die gemeinsam ja, Ausstellungstexte zu einem historischen Thema machen sollten. Und das war total spannend, diese Aushandlungsprozesse in den Gruppen zu beobachten, weil der Auftrag war, am Schluss soll ein Text stehen, mit dem ihr alle leben könnt, den ihr alle versteht. Und da kamen diese verschiedenen Perspektiven wunderbar eigentlich mit rein. Und man merkte vor allem, dass sich alle nochmal Gedanken machen mussten, ja, wie kann ich eigentlich das, was ich selber denke, welche Meinung oder welches Urteil ich habe, wie kann ich das eigentlich nochmal so wenden, dass es auch nachvollziehbar wird für andere. Das heißt, es war eine spannende kleine Übung auch noch der Argumentation damit auf verschiedenen Sprachniveaus.
Jetzt werden vielleicht einige Kolleginnen und Kollegen sagen, ja, ich kenne meine Schülerschaft in all ihren interessanten Unterscheidungen, Unterschiedlichkeit, aber ich kann das ja nicht in meinem Alltagsunterricht alles bedienen. Was antworten Sie diesen Lehrerinnen und Lehrern?
Ich glaube, vielleicht zum ersten Punkt, ich kenne meine Schüler, Schülerinnen, da wissen wir ja, dass das ganz oft nicht der Fall ist. Also vielmehr, dass sogar die Gefahr besteht, wenn man sich sehr nahe fühlt einer bestimmten Lerngruppe, ja, dass bestimmte Dinge einfach nicht mehr gesehen werden, weil man natürlich trotzdem auch berücksichtigen muss, ich als Lehrkraft, egal wie auf Augenhöhe ich innerhalb der Klasse bin, ich bin trotzdem in einer Hierarchiestufe quasi darüber. Also das ist sicherlich ein Punkt. Und der andere Punkt ist aber, und da möchte ich wieder so ein bisschen zu diesen Aufgaben oder Aufgabenkultur zurückkommen. Ich glaube gar nicht, dass es so viel mehr Aufwand ist, Diagnostik zu betreiben, wenn ich das Ganze sowieso in Aufgabenformate übertrage. Das heißt, meinen Unterricht so plane, dass am Anfang Aufgaben sind, die ja, eine aktive Auseinandersetzung der Schülerinnen und Schüler mit einem bestimmten Gegenstand zum Ziel haben, die gleichzeitig in irgendeiner Form Eintauchen in das Thema sind, aber gleichzeitig mir Rückmeldungen geben, wie ich vielleicht die nächsten Stunden gestalten kann. Und ich, und das mag vielleicht sozusagen auch ein Vorteil von dem Förderschulsystem sein, wo ich ja auch drin war, was relativ große Offenheit hatte. Ich hatte meinen Eindruck, dass es durch etwas offenere Strukturierung, damit meine ich nicht direkt offenen Unterricht, aber offene Strukturierung, wie der Unterricht weitergeht, nachdem ich so eine Diagnosephase hatte, dass ich nicht zwangsläufig dadurch mehr arbeite. Ich arbeite bloß zu verschiedenen Zeiten. Das heißt, ich kann nicht am Anfang einer Unterrichtseinheit alles bis zum Schluss durchplanen, sondern mache erstmal ein Grobkonzept und merke nach ersten, zweiten, dritten Stunde, ich muss vielleicht doch eher in diese Richtung gehen und da ein bisschen mehr vorbereiten. Das heißt, aus meinem Gefühl verteilt sich die Arbeitszeit auf andere Blöcke und nicht im Gesamt wird sie mehr.
Ja, lieber Herr Professor Dr. Sebastian Barsch, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich kann verweisen auf Folge 194. Da sprachen wir schon über das Thema Erinnerungskultur. Auch das können Sie sich gerne ansehen. Wenn Sie uns Feedback hinterlassen wollen, tun Sie das gerne an mail@seminar-trier.de. Vielen Dank fürs Zusehen. Nächsten Dienstag hier an dieser Stelle gerne wieder. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen.
Tschüss.